Die Zahl der Frauen, die Informatik studieren, nimmt in den letzten Jahren kontinuierlich zu. Das ist erfreulich. Im Wintersemester 2010-2011 lag der Frauenanteil unter den Studierenden zum Beispiel noch bei knapp 13%. Aktuell, also 2020-21, liegt der Frauenanteil bei ca. 20%. 7% Zuwachs in 7 Jahren. Toll, aber irgendwie auch verdammt wenig. Warum um Himmels Willen studieren eigentlich so wenig Frauen dieses spannende Fach? Gerade jetzt, wo sich so viel Umwälzendes tut, wo IT wesentlich mitgestaltet, wie unsere Welt von morgen aussehen wird. Medizin, Mobilität, Klimawandel, überall ist IT. Aber stopp. Muss das eigentlich so sein und war das schon immer so? Darüber möchte ich heute mit meiner Kollegin Vivien Schiller sprechen. Üblicherweise führt sie hier selbst Podcastgespräche. Heute zum Weltfrauentag hat sie diese Rolle getauscht und lässt sich fragen. Ich bin Angela Karell von She for What, She for IT, dem Adesso Podcast für mehr Frauen in der IT. Und heute gehen 5 schnelle Fragen an Vivien Schiller zum Thema IT eine Frauendomäne. Wann gab's denn sowas? Vivien Schiller weiß, wovon sie spricht. Vivien ist IT-Security-Expertin bei Adesso und hat damit ihr Studium zum Beruf gemacht. Sie ist die IT-Security-Expertin in Kundenprojekten, gibt Schulungen im Bereich Kryptographie und beschäftigt sich mit Security-Awareness-Maßnahmen. Für Vivien steht der Mensch im Mittelpunkt der IT-Sicherheit. Daneben leitet Vivien gemeinsam mit mir die She4IT-Initiative der Adesso. Und deshalb hat sie sich auch damit auseinandergesetzt, warum so wenig Frauen IT studieren. Und hat dabei Verblüffendes entdeckt. Liebe Vivien, schön, dass du heute hier bist.
Ja, hallo. Soll ich noch was zu mir sagen? Du hast mich so schön vorgestellt. Ich freue mich auf jeden Fall, heute mal die Seiten zu wechseln und die Fragen einmal zu beantworten.
Ja, ich bin auch gespannt, was deine Erkenntnisse sind und was du uns zu sagen hast.
Ja.
5 schnelle Fragen an dich also. Und die allererste, du kennst sie natürlich, lautet wie immer, wann hast du dir eigentlich deinen ersten Rechner gekauft?
Puh, ich muss tatsächlich sagen, ich habe mir noch nie einen Rechner gekauft. Ich habe tatsächlich das Glück gehabt, dass mir damals, als ich angefangen habe zu studieren, meine Eltern mir einen Laptop geschenkt haben, den allerersten vorgab's, so einen Familienlaptop, den alle benutzt haben. Mhm. Und bei uns war das was ganz Besonderes, weil es gab nie so große Geschenke. Ja, also ich, meine Eltern, die sind ja beide, ich bin quasi Arbeiterkind und deswegen gab es das vorher noch nie, auch noch nie, dass eine ein Familienmitglied studiert hat. Und dann habe ich angefangen und dann gab es zu Weihnachten war es, glaube ich, oder zu Studienbeginn tatsächlich, war ja 2 Monate später, dann den Laptop und das war echt was wahnsinnig Besonderes. Und danach war es tatsächlich ziemlich schnell auch der Firmenlaptop, weil ich dann schnell angefangen habe zu arbeiten.
Ah, okay. Ja, ich erinnere mich tatsächlich, wenn ich das mal einflechten darf, an meinen ersten Rechner, kein Laptop, aber ein Rechner. Ich bin ja ein bisschen älter als du. Ich habe mein Auto, was ich im Studium hatte, verkauft, damit ich mir einen Rechner kaufen kann. So teuer waren die damals. Aber ich hatte auch so eine alte Blechkarosse. Also es ist nicht so, dass ich irgendwie ein sehr teures Auto hatte. Okay, kommen wir zur nächsten Frage. Wir haben ja viele junge Zuhörerinnen auch. Deswegen vielleicht nochmal die Frage, wann hat das mit dem Programmieren eigentlich begonnen? Und wer waren die ersten Programmierer?
Ja, oder Programmiererin vielleicht direkt hier gefragt, ja. genau, also tatsächlich hat es ziemlich viel mit dem Zweiten Weltkrieg angefangen. Also damals war viel Computer, alles, was mit Computer zu tun hatte, ist im Weltkrieg entstanden quasi, weil man natürlich immer einen Vorteil haben wollte gegenüber den anderen Kriegsmächten. Und man wollte natürlich ein effizientes Verfahren haben, um die Verschlüsselung des Gegners zu brechen, um einen Vorteil daraus zu ziehen. Dementsprechend war Computersache erstmal Militärsache am Anfang. Mhm. Und vielleicht erinnert man sich an die Frauen aus dem Bletchley Park, wo Alan Turing ja seinen ersten Rechner entwickelt hat. Da waren es dann vorrangig dann später auch Frauen, die genau den Rechner dann programmiert haben. Und wenn wir uns dann noch früher dran zurückerinnern, auf Papier, weil da gab es schon die ersten Anzeichen vom Programmieren, auf Papier. Das war nämlich Ada Lovelace, die quasi erste If-Then-Anweisung aufgeschrieben hat. Leider hat sie nie mitbekommen, wie Programme ablaufen im elektronischen Sinne, weil sie leider zuvor gestorben ist. Aber nichtsdestotrotz, im Bletchley Park waren Frauen und später, als man dann auf dieser von Alan Turing entwickelten Maschine die Enigma dann den ENIAC programmiert hatte, die Electronic Numerical programmiert hat, war das tatsächlich auch ein reines Frauenteam. Weil damals war es tatsächlich auch so, dass Männer für die Hardware zuständig waren und Frauen quasi für die Softwarebedienung, weil man sagte, das ist quasi die Sekretärsarbeit. Ja, weil Männer überlegten sich, okay, was soll die Maschine können? Und Frauen haben das auch programmiert. Ich finde auch ein schönes Beispiel ist der Film Hidden Figures, wo auch als der Computer bei der NASA eingeführt wurde, waren es tatsächlich dann ja auch wiederum die Frauen, die begonnen haben, diese Rechner zu programmieren.
Mhm. Da gab es auch mal dieses, also ich habe mal gehört, dass die Männer gesagt haben, Frauen können programmieren, weil die ja auch Rezepte lesen können. Ich weiß gar nicht, ob das ein Gerücht ist oder ob das wirklich die Überlegung war.
Nee, tatsächlich, also zu dem Punkt kommen wir gleich noch. Tatsächlich wurden später genau mit solchen Werbeslogans Frauen angeworben, ja, als es dann hinter die Privatwirtschaft ging. Mhm.
Aber das sind die ersten Programmiererinnen, also die ersten Menschen, die programmiert haben, das waren tatsächlich Frauen.
Ja, genau. Und auch die ersten bahnbrechenden Fortschritte in der Informatik haben Frauen entwickelt. Also insbesondere die Breakpoints quasi. Ne? Wenn man jetzt eine Computeranweisung ausführen möchte, sagen wir, wir rechnen 5 plus 12 plus 13 plus 14, ne? Jetzt mal ganz einfach, salopp gesagt. Und man merkt aber, das Ergebnis ist minus 1. Ja, also da kann ja irgendwas nicht stimmen. Dann setzt man so einen Breakpoint und so gucken, okay, bis wann rechnet denn mein Programm richtig? Ja? Und die Erfindung kam auch von einer Frau, ja, von Betty Snyder tatsächlich. Also und wir verwenden das tatsächlich alle Entwickler benutzen Breakpoints, um zu gucken, ob ihr Programm richtig läuft, wenn es fehlerhaft läuft. Von daher, das hat eine Frau erfunden.
Okay, und dann hat man angefangen, Frauen anzuwerben, aber wie kam es denn dazu, dass die Frauen dann wieder rausgedrängt wurden oder nicht mehr sich so für IT interessiert haben? Hast du da Erkenntnisse zu?
Ja, tatsächlich auch, aber lass uns noch mal einmal kurz zurückgehen, weil wir waren ja gerade noch im Militär. Ne? Irgendwann ging es dann in die Privatwirtschaft rein. Und da explodierten dann die Coding-Jobs, ja, weil niemand kannte das. Jeder wollte so einen Rechner haben, weil es natürlich schneller ging. Und dann waren Frauen auch immer noch mal mehr gefragt, ja, weil, wie du gerade vorhin schön sagtest, ja, Frauen, das ist ja, Programmieren ist wie Rezepte kochen nach Anleitung, ja, das können ja super Frauen, also können Frauen super programmieren. Es gab auch wirklich ganz viele Werbunganzeigen. Ne? Keiner hat ja Vorkenntnisse, sondern hieß es auch, glaube ich, hier, eins habe ich mir aufgeschrieben, ja, du weißt nichts von Computern, ist aber nicht schlimm, wir bringen es dir bei und wir bezahlen dich dabei, ja. Einfach weil es keine Vorkenntnisse gab und auch es hieß, ja, das ist so eine ausdauernde, akribische Arbeit und auch mit, weil Frauen gerne stricken und weben und das ist ja auch ausdauernd und langwierig. Aha. Und deswegen könnten Frauen das auch besonders gut. Und IBM hatte auch mal einen Werbetitel mit My Fair Ladies, die natürlich auch speziell an Frauen gerichtet war. Und auch die Cosmopolitan sogar damals, noch in den 50er, 60er Jahren, hat dann eine Ausgabe rausgebracht mit The Computer Girls. Ja, weil es so viele Frauen gab in der Computerwelt. Und die haben sie dann einfach mal dargestellt. Und früher war es dann auch so, als Frau, wenn ich nicht programmiert habe, was mache ich dann? Weil da gab es gutes Geld zu verdienen. Es waren keine Vorkenntnisse erstmal nötig. Und man konnte sonst eher erstmal woanders nicht so gut Karriere machen, weil natürlich auch noch eine andere Zeit.
Haben die denn, also du sagst jetzt immer, die haben keine Vorkenntnisse gehabt? Also kamen die direkt von der Schule oder haben die studiert oder was haben die studiert? Also das muss ich doch jetzt mal ein bisschen genauer wissen.
Ja, viele Frauen haben tatsächlich studiert, kamen auch aus der Rechtswissenschaft, sind dann aber nicht mehr erstmal in die Jurawelt gegangen oder auch ganz andere Dinge. Auch viele waren vielleicht im Mathematikbereich, die Frauen aus dem Bletchley Park zum Beispiel waren auch sehr aus dem Mathematikbereich. In dem Sinne hatten sie keine Vorkenntnisse, weil keiner Berührungspunkte mit einem Computer hatten. Mhm. Weil niemand hatte den ja so wie wir heutzutage zu Hause stehen, sondern jetzt, wir können das eher darauf beziehen, Quantencomputer, ja, hat ja auch jetzt aktuell keiner zu Hause stehen, der programmiert jeder. Das heißt, du musst schon in die Unternehmen oder ins Militär gehen, um überhaupt damit Berührungspunkte zu haben. Und dementsprechend gab es keine Vorkenntnisse, weil es niemand ausprobieren konnte.
Okay.
In seiner Freizeit. Ja.
Ja, also da offensichtlich auch in der Cosmopolitan in den 1950er Jahren die Vorstellung von vielen Frauen, die dann in der IT arbeiten und programmieren. Und dann wurde das irgendwie ja offensichtlich anders. Sonst hätten wir ja heute nicht die Probleme, die wir haben.
Ja, richtig, genau. Der Wandel kam so ab 1984 um den Dreh. Ich hatte hier nochmal eine Zahl rausgesucht. In Amerika waren damals 1983, 84 der Jahrgang, 37,1% haben Frauen den Abschluss gemacht. Ja, also in Amerika, das sind amerikanische Zahlen jetzt. Ja, und das klingt natürlich schon ein bisschen mehr als das, was wir heute hatten. Ne?
Ja.
Aber danach ging es leider bergab, muss man so sagen.
Was sind die Ursachen?
Mhm. Der Wandel kam mit dem PC, also mit dem Personal Computer. So das, wo wir uns gefragt haben, unser erster Rechner, wer hatte den? Genau, da kam der Wandel. Einerseits, weil dieser PC, der ging dann halt immer mehr in das Zimmer der Söhne, leider. Also es war halt so, dass technisch affin waren meistens die Männer oder die Väter. Und die Väter ermutigten oft auch ihre Söhne, mal irgendwie mal in den Computer zu gehen, hatten dann eher so eine Praktikumsbeziehung, haben ihnen viel beigebracht und sie ermutigt, auch mitgenommen zur Arbeit und so. Und das gab es bei den Töchtern meistens nicht. Das war eher schade. Und auch wenn es einen Familiencomputer gab, wurde ja meistens bei dem Sohn ins Zimmer gestellt. Es wurde auch untersucht von Ellen Fischern. Tatsächlich über 4 Jahre wurden Studierende gefragt, was denn passiert ist, warum so wenig Frauen bei denen in den Studiengängen erschienen oder viele auch den Studiengang verlassen haben. Und es stellte sich heraus, dass viele Studierende, also Studentinnen, kaum von ihren Eltern ermutigt wurden, irgendwie mal in den PC zu gehen, währenddessen die männlichen Studierenden immer erzählt haben, dass sie eigentlich sehr viel von ihren Eltern ermutigt worden sind, diesen Weg einzuschlagen und schon vorher mit dem Programmieren in Berührung zu kommen. Zusätzlich war es dann auch so, dass die Computerspiele, die produziert wurden, hauptsächlich auf junge Männer ausgerichtet waren. Das heißt auch wiederum, wenn man als Frau jetzt nicht angesprochen wurde durch diese Computerspiele, man wieder noch einen Touchpoint weniger hatte, sich überhaupt mit PCs zu beschäftigen. Wobei man wieder sagen muss, die erste Frau, die einen Rechner zu Hause hatte, also quasi ihren eigenen PC, war auch wieder eine Frau. aber das war so ein Riesenklumpen, ja, den hat sie dann von der Arbeit zugeschickt bekommen. Das war ein Riesen.
Also tatsächlich dieses, ich habe auch ein Stück Hardware irgendwann zu Hause, dass das einerseits diesen Umschwung gebracht hat, plus dass dann halt, wenn dieses Technikstück zu Hause ist, dann eher der Fokus Richtung Jungs gelegt wurde, dass die sich damit beschäftigen und das für Mädchen so gar nicht mehr dann in Frage kam. Ne? Also wirklich interessant. Ne? Vielleicht war ja auch entscheidend, dass die Mädchen später oder früher einfach was ganz anderes studiert haben, also noch gar nicht diese Fokussierung hatten und das erst wirklich im Studium dann kam und auch noch kommen konnte, weil ja es noch keine Informatiker und Informatikerin gab.
Ja, diese Vorkenntnisse, das war schon echt auch unter anderem ein echter Knackpunkt, weil hinterher kam es nämlich auch zu einer Kapazitätskrise. So kann man es nennen, weil die Informatikstudiengänge sind ja dann explodiert. Die gab es dann ja erst nicht. Die sind ja neu gekommen, wie zum Beispiel jetzt unser IT-Sicherheitsstudiengang, ja, der ist auch noch gar nicht so alt, kam ja erstmal die Informatik-Lehrstühle. Und dann haben sie sich überlegt, okay, wir können gar nicht so viele Studierende betreuen. Informatik war schon ein zukunftsträchtiger Karrierepfad, wo auch viele Frauen erstmal sich dachten, okay, wir schreiben uns mal ein. Aber sie dementsprechend ausgesiebt wurde, weil es dann Vorkenntnistests quasi gab, ja wie in der Medizin. Ja, man musste erst zu einem Test, um zu gucken, okay, welche Studierende lassen wir denn überhaupt zu? Und dann waren es vorwiegend dann wiederum die männlichen Studierenden, die da weitergekommen sind, weil sie diese Vorkenntnisse ja durch ihr privates Umfeld hatten. Hinzu kam aber nicht nur, dass die Vorkenntnisse dementsprechend einen Vorteil sich ergaben und Frauen quasi auch ausgesiebt worden sind, sondern es war natürlich zudem auch nochmal eine andere Zeit. Ja, also es war trotzdem, man muss es leider auch sagen, eine sehr, sehr sexistische Zeit. Und das hat auch ganz viele Umfragen haben das gezeigt, dass die Frauen auch sehr etwas rausgedrängt worden sind, muss man auch, also alles, was wir heute zutage wissen aus der Genderforschung, das war damals noch mal extremer und gerade durch diese Vorkenntnisse, Frauen konnten erstmal nichts, es gab Männer, die konnten was und dann haben sich viele Frauen entmutigt gefühlt und haben nach dem zweiten Jahr oftmals das Studium abgebrochen, wenn sie denn schon angefangen haben, weil sie sich dachten, wie soll ich das denn aufholen, ich gehöre nicht zu diesem Klischee, dass ich irgendwie 24/7 vorm Rechner sitze und den auseinanderbaue und ewig programmiere. Also dieses Klischee, was wir heutzutage ja auch noch kennen, und haben dann aufgehört. Wobei, das fand ich auch ganz interessant, das wurde hinterher auch nochmal rausgestellt, dass am Ende es oft so war, dass wenn Frauen das durchgezogen haben, deutlich besser abgeschnitten haben. Also sie hatten sehr viel bessere Abschlüsse und sie konnten halt ihre männlichen Kollegen überholen, die Vorkenntnisse hatten. Also sie konnten alles aufholen, aber oftmals haben sie nach dem zweiten Jahr gesagt, ich glaube, ich schaffe das nicht, ich kriege das nicht hin. Und die Professoren hatten halt zudem auch noch oftmals dann die Erwartung, ja, ihr müsstet das doch schon können, weil natürlich viele männliche Studierende gesagt haben, ja, hier programmieren, das kann ich ja schon alles, das mache ich schon sehr oft. Ja, und die Erwartung dementsprechend von den Professoren auch irgendwie schon wieder war, ja, ein guter Programmierer ist ja schon jemand, der sich ja schon länger mit beschäftigt, ja. Und dann waren Frauen auch schon wieder so ein Ausschlusskriterium mäßig. Also sowas, so hat sich quasi ein Kreislauf in universitären Welt gebildet, den man auch heutzutage nur noch schwer durchbrechen kann. Ja, hinzu kam dann auch noch,
Zwischenfrage. Ich wollte sagen, jetzt sehen wir ja an den Zahlen, ne? Wie stark die runtergegangen sind, wenn man sagt, 2010, 2011, 13% Frauen in der Informatik. Jetzt kämpfen wir uns aus diesem Loch raus, ja.
Genau. Hilfreich war auch überhaupt gar nicht, dass auch in den 80er Jahren, 90er Jahren Frauen in Hollywood ja sowieso schon auch untergebuttert wurden, aber auch in diesen Filmen ja dann auch der IT-Nerd extrem dargestellt worden sind. Mhm. Ja, also diese Rollenvorbilder, die Hollywood da produziert hat, da waren Frauen gar nicht mehr vorhanden in diesem Bereich. Ja, das waren immer männliche IT-Nerds. Und das hat sich dann auch wiederum auf die Arbeitswelt ausgeprägt, weil viele natürlich dachten, wenn ich jetzt einen ITler einstelle, dann hat er ja ein bestimmtes Bild. Ja, dann muss der irgendwie dieser Nerd sein und das kann ja eigentlich auch keine Frau sein.
Und heute kämpfen wir ja da eigentlich für genau dieses andere Bild, weil wir sagen, das gibt es. Ja, vielleicht mag es das noch geben, aber bei uns eben auch nicht, ne? Wir haben ja eine ganz andere Herangehensweise jetzt an der IT. Das heißt, so Nerds wollen wir ja gar nicht haben. Ja, wir brauchen eigentlich viel mehr und viel breitere Kompetenzen. Mhm. Aber das Bild hängt halt noch in den Köpfen. Da hatte ich neulich auch mit der Präsidentin Rigraf, Präsidentin der Uni Paderborn, genau das Bild da oder ein Gespräch dazu, die dann eben auch sagte, wir haben halt ein falsch geprägtes gesellschaftliches Bild von IT und das müssen wir verändern.
Ja.
Aber sag doch mal, du hast eben USA gesagt, wir sind in Deutschland. Ist das ein internationales Phänomen, dass so wenig Frauen in der IT arbeiten oder ist das ein Phänomen, ich sag mal, der westlichen Welt?
Ja, definitiv eins der westlichen Welt. Also ich finde es ganz interessant, wenn man jetzt auch mal schaut, wie war das jetzt so die letzten 10, 20 Jahre? Was ich gerade halt mit dem Sexismus angesprochen habe, das hat ja bis heutzutage nicht so ganz aufgehört. Also die Beginne von Facebook waren ja auch, dass Mark Zuckerberg ja die erste Website programmiert hat, wo Frauen bewertet worden sind, ja. Also nach Hübschheitsskala. Und bei Google gab es ja auch eine interne Mail, wo ja auch gesagt wurden, ja, wenn Frauen in der IT nicht arbeiten, dann ist das, liegt das daran, dass sie dumm sind oder nicht klug genug oder so. Ne? Und das ist ja auch alles wissenschaftlich, neurologisch bewiesen sei und sowas. Also da gibt's ganz komische Ansichten. Und dann denkt man, okay, das ist gar nicht mal so lange her. Das 50er, 60er Jahren sind ja eigentlich lang genug her, dass man denkt, das sei aus den Köpfen verschwunden. Aber das ist so nicht. Also ich meine, man kann dem schon echt gut widersprechen. Wenn wir dann wiederum in die nach Malaysia schauen oder nach Indien, dann sind da die Quoten auch aktuell sehr, sehr hoch. 2001 waren da zum Beispiel 52% der Informatikstudenten weiblich und auch 39% der Doktoranden. Ja, also und da wurden dann auch verschiedene Befragungen getätigt, die dann gezeigt haben, dass die Eltern wiederum wieder sehr ermutigt haben, dass die Frauen dort Informatik studieren sollen, weil sie dort ein sicheres Umfeld betrachten. Und das ist ja wiederum interessant, wenn wir nochmal auf den Sexismus zurückkommen, weil Indien hat ja nochmal ein größeres Problem. Aber das wird halt oft so gesehen, ja, Informatik, dann kannst du zu Hause arbeiten, dann musst du nicht raus, dann bist du Belästigung außerhalb des Hauses nicht ausgesetzt, dann kannst du im Homeoffice arbeiten. Und deswegen sind viele Inderinnen in der Informatikbranche tätig. Und auch viele Eltern haben sie dazu ermutigt, genauso wie in Malaysia ebenfalls. Also es ist kein weltliches Problem, sondern tatsächlich ein westliches Problem, was genau auf dieses Rollenklischee vielleicht auch in dem Sinne wieder einzahlt und wo man echt noch sagen muss, da waren es auch vielmal und oftmals wiederum die Eltern, die gesagt haben, geh doch in die Informatik, es ist sicher.
Ja, also so quasi gesellschaftliche oder kontextuelle Rahmenbedingungen, die dazu führen, dass entweder die Frauen in die IT gebracht werden von den Eltern, weil das als Chance angesehen wird oder eben, weil man vielleicht in dem westlichen Kontext sagt, da hat man ein bestimmtes Frauenbild im Kopf seitens der Eltern, was denn da passiert und dann werden eben andere Rollenbilder aktiviert und damit auch andere Berufsfelder. Ach, total spannend. Also wenn man sich mal überlegt, wie stark man da kontextgetrieben ist und stellt sich natürlich die Frage, und das ist jetzt auch schon die letzte Frage an dich, wie kann man dann den Kreislauf durchbrechen oder wie kann man es schaffen, jetzt wieder mehr Frauen für die IT zu begeistern? Weil darum mühen wir uns ja die letzten Jahre enorm durch Girls Day und all Hackathons und all diese Angebote. Wenn aber Gesellschaft doch auch so ein prägendes Element ist, was würdest du empfehlen? Was kann man tun, um mehr Frauen in die IT zu bekommen?
Ja, das ist jetzt natürlich die große Frage. Wenn ich komplett die Antwort darauf hätte, dann hätten wir wahrscheinlich kein Problem mehr. Aber wenn wir das jetzt nochmal gerade auf die westliche Welt betrachten, weil da haben wir ja vorrangig jetzt das Problem und wir uns jetzt die IT-Historie eigentlich anschauen, dann muss man ja sagen, die IT ist männlich aktuell, ja. Also wir haben jetzt entweder zwei Lösungsmöglichkeiten. Entweder, ja, wir verändern die Rollenklischees, Geschlechterklischees, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Ich glaube, da werden wir jetzt erstmal nicht sehr weit vorankommen. Oder wir gestalten die IT sehr weiblich, ja, also wir zeigen Rollenvorbilder. Und wenn wir dann mal wieder nochmal in die Vergangenheit schauen und gucken, okay, Hollywood hat alle Nerds männlich dargestellt. Ja, wäre vielleicht schon mal ein Schritt, wenn Netflix und Co. heutzutage ganz viele Informatikerinnen zeigen. Wenn die Eltern, ja, es war ja auch ein Punkt, dass die Eltern oft ein entscheidender Faktor waren, wenn die dazu ermutigen und vielleicht auch selber Vorbilder sind. Es gibt zum Beispiel, glaube ich, auch von der Girls Hacker School ganz toll, dass auch zum Beispiel die jungen Mädels mit ihren Müttern oder mit ihren Großmüttern diesen Kursen machen können. Ja, also dass man sagt, okay, wir machen das einfach mal gemeinsam. Ja, auch als Frau, ich auch als Mutter oder so, dass man als Elternteil zusammen mit seinem Kind vielleicht mal männlichere Berufe oder männlich geprägte Berufe entdeckt. Und natürlich, dass ja, wir auch Angebote schaffen, die vielleicht Frauen ja, in die IT ziehen wollen, weil in, gut, jetzt in Malaysia und in Indien, jetzt haben wir diese Probleme nicht so extrem oder hoffentlich ja kaum, dass wir eine solch sexistische Kultur haben wie dort. Aber es ist ja eigentlich gut möglich, sehr viel Homeoffice zu machen. Ja, also gerade weil, wenn wir wieder über Care-Arbeit sprechen, klar, wir wollen Richtung Equal Care gehen. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber bis wir da hinkommen, ist es ja noch ein weiter Weg. Und da bietet die IT wieder großartige Chancen für Frauen. Und jeder hat ja momentan auch das Thema, wir müssen unsere Gesellschaft diverser gestalten, Entscheidungsgremien diverser gestalten. Und die IT ist so sehr undivers. Und ich glaube, da haben Frauen momentan aktuell die besten Chancen, Karriere zu machen, und Familie und IT unter einen Hut zu bekommen. Und die Aussichten sind dort mit einfach am besten aktuell. Also weiblicher gestalten, weibliche Rollenvorbilder, Eltern, die aktiv vielleicht pushen, dass man ja jetzt IT natürlich, aber vielleicht auch andere männliche Berufe mehr dahin prägt, dass Frauen wieder zu uns kommen. Und vielleicht sollten wir nochmal sagen, wer stricken kann und weben und wer super kochen kann, der ist auch natürlich super prädestiniert dafür. Diese Rollklischees sollten wir besser nicht auspacken, aber es ist natürlich nochmal witzig, das nochmal zu sagen.
Ja, ja, wobei mit dem Stricken und dem Häkeln wäre ich ja schon raus.
Ich auch, ich auch.
Mit dem Kochen, das hat auch schon ein paar Jährchen gedauert, bis das so halbwegs genießbar ist. Naja, ja, Vivien, vielen Dank. Das waren 5 schnelle Fragen an unsere IT-Security-Expertin bei Adesso, Vivien Schiller. Liebe Vivien, schön, dass du heute da warst, mal die Rollen gewechselt hast und Fragen für unseren Podcast beantwortet hast.
Ja, sehr gerne. War ja auch ein schönes Thema.
Dankeschön.